rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Heute spreche ich mit der österreichischen Krimiautorin Alex Beer. Sie ist in Bregenz geboren, hat Archäologie studiert und lebt in Wien. Ihre historische Krimireihe um Inspektor August Emmerich wurde schon vielfach ausgezeichnet. Wir reden heute über das Wien der 1920er Jahre, über Politik von damals und heute, aber auch darüber, ob es einen Unterschied macht, wenn ein Krimi von einem Mann oder einer Frau geschrieben wird. Ich bin übrigens Petra Hartlieb und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir befinden uns in einem Sommer vor 100 Jahren. Damals hat noch niemand vom Klimawandel geredet, trotzdem ist es brütend heiß. Liebe Daniela, wenn du Wien in dieser Zeit, also vor 100 Jahren, mit ein paar wenigen Sätzen skizzieren würdest, wie würdest du das tun?
Ein absolutes Drecksloch. Also das ist ganz weit entfernt von dem Wien, das wir heute kennen, also von der lebenswertesten Stadt der Welt. Es gab Hunger, es gab ganz viele Krankheiten, vor allem jetzt auch im Sommer bricht das natürlich alles wieder total hervor. Wir reden von Cholera, von Typhus, von Tuberkulose. Auch die Abfallwirtschaft war noch nicht so super organisiert, wie das heute der Fall ist. Also man kann sich dann auch vorstellen, wie es damals gerochen hat. Wasser teilweise rationiert worden. Also es war keine sehr angenehme Stadt zum Leben. Darum haben die Reichen sich auch geflüchtet auf Sommerfrische. Und es war im Sommer in Wien tatsächlich eine Stadt der Armen.
Mhm. Also dein Buch spielt ja 1921, mhm. Das ist gar nicht so lange her, nach dem Ende des Großen Kriegs, wie er damals hieß. War es in diesem Sommer wirklich so heiß? Hast du das recherchiert?
Ja, ich habe mir eine kleine Freiheit genommen. Ich habe diese Hitzewelle ein ganz kleines bisschen vorgezogen, aber die gab es damals wirklich. Und die ganzen Beschreibungen, die da drinnen sind, also vom rationierten Wasser, vom Asphalt, der dann anfängt, sich zu verflüssigen, der eben sich so anfühlt, als würde man über türkischen Honig gehen. Das kommt alles aus zeitgenössischen Beschreibungen. Also ich habe mir viele Zeitungen eben von damals durchgelesen und das entspricht alles der Realität.
Es ist lustig, wenn man deine Bücher liest, man ist dann immer so ein bisschen versucht zu schauen, hat sie das wirklich gut recherchiert? Und ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass es damals schon Asphalt gab. Ich habe mir gedacht, das war alles voller Pflastersteine. Aber ich konnte dich nicht aufmachen. Also es gab wirklich Asphalt.
Ja, also diese Beschreibungen, die denke ich mir ja nicht aus, sondern die habe ich ja immer irgendwo her. Also da gibt es dann auch immer schöne Diskussionen mit Lesern. Also ich habe vor kurzem mal eine Diskussion gehabt über Maisanbau, wo man nett dahergeschrieben hat. Also geht es um eine andere Serie, die 1942 spielt in Nürnberg. oder kommt in einem Nebensatz vor, dass die halt so durchs Grüne fahren und ja, da sind halt die Maisfelder oder es wird gerade Mais gesät. Und der hat dann gemeint, nö, damals gab es noch kein Mais. Und ich habe ihm dann Zeitungsausschnitte geschickt aus den Salzburger Nachrichten und wir haben dann so hin und her geschrieben. Drum eben auch meistens, wenn mir jemand schreibt, dass irgendwas nicht ganz so stimmt, bin ich recht relaxed, weil ich mir eben nichts ausdenke, außer dem Mordfall.
Genau, also dann reden wir doch mal über den Fall. Es ist ja kein Roman, sondern ein Krimi, wie man so schön sagt, was natürlich auch ein Roman ist, aber es ist ein Kriminalroman. Es ist der vierte Fall für Herrn Emmerich und seinen Kollegen Ferdinand Winter. Es ist immer ein bisschen schwierig, in einem Podcast über einen Krimi zu reden, weil man will ja überhaupt nicht spoilern. Darum überlasse ich das dann auch immer gern der Autorin oder dem Autor, ganz kurz zu erzählen, um was es geht, ohne dass du viel verrätst. Wir wollen ja, dass alle das Buch lesen.
Okay, dann probiere ich das jetzt mal. Ja, es wird halt wer ermordet, Nuna Ned. In dem Fall sind es zwei junge Frauen. Und wie sich dann herausstellt, waren die Nackttänzerinnen. Es war ja in Wien damals sehr wild, also da beginnen so diese Roaring Twenties. Man hat auch immer geredet von einem Verfall von Sitte und Moral. Und ja, die beiden beginnen, also Emmerich und Winter beginnen zu ermitteln und dann, also ich finde es immer sehr schwer, wenn man Serie schreibt, weil man hat immer die zwei selben Hauptfiguren. Im Krimi geht es ja darum, dass Morde aufgeklärt werden und man will ja aber trotzdem nicht jedes Jahr dasselbe Buch schreiben. Also ist man auch den Lesern schuldig, dass man da so immer ein bisschen variiert, finde ich persönlich. Und ich habe darum dieses Mal es so gemacht, dass sie Emmerich und Winter zumindest kurzfristig mal getrennt habe voneinander. Emmerich wird nämlich abgezogen von dem Fall. Der hat nämlich in seiner gewohnt rüden Art, es wird mal ein Fettnäpfchen getreten und hat den Bundeskanzler, den neuen, beleidigt und wird drum zu einem Benimmkurs geschickt. Das heißt, die beiden sind jetzt so ein bisschen Fish out of water. Das heißt, Emmerich muss Manieren lernen und Winter muss alleine im Rotlichtmilieu ermitteln.
Was ihm nicht behagt, weil der Winter ist ja eigentlich ein sehr braver, gesitteter Mann aus Adelshaus, ja, mit guten Manieren, und jetzt muss er da sich sozusagen in diesem Milieu rumtreiben, ganz alleine, aber er bewährt sich eigentlich ganz gut.
Ja, am Anfang tut er sich schon ein bisschen schwer. Es ist ja so, dass er wirklich sehr naiv ist, also der Emmerich wundert sich ja immer, wie jemand in solchen Zeiten so naiv sein kann, also als er in diese Nacktbar geht. Ja, das sind dann so, sieht er Brüste und alles Mögliche und das ist ihm alles sehr, sehr unangenehm. Aber ja, er muss sich dann beweisen.
Die Schwierigkeit bei Reihen ist ja, dass du das so schreiben musst, dass du die Leser, die mit Band 1 einsteigen und alle lesen, nicht langweilst bei Band 4. Aber die, die zufällig den vierten als erster lesen, müssen sich natürlich auch auskennen, obwohl diese zwei Personen ja gemeinsam eine Geschichte haben. Passt du da besonders auf drauf, dass das einerseits nicht langweilig für die Fans wird, aber andererseits für die Neuen natürlich auch?
Ja, total. Also ich finde es auch, ich finde es total nervig. Man hat immer beim Schreiben den Moment, wo man sich halt sagt, okay, jetzt muss ich kurz erklären für alle, die gerade jetzt einsteigen. Man kennt es ja von sich selber. Man steigt ja bei Reihen auch oft irgendwann ein. Und ich finde es wahnsinnig anstrengend oft. Aber was soll man machen?
Warum hast du dich damals, als du diese Reihe begonnen hast, gerade für diese Zeit entschieden?
Das war eigentlich, ja, ich würde sagen, fast ein Zufall. Es hat alles ganz anders begonnen. Ich komme ja eigentlich aus dem Regionalkrimi, wollte dann einen Thriller schreiben, habe 100 Seiten gemacht, habe die an meinen Agenten geschickt. Der hat gemeint, es funktioniert nicht. Also, dass der Funke nicht überspringt. Und wir haben dann lange versucht zu eruieren, woran es liegt. Und sind dann auf den Punkt gekommen, dass es an meiner Sprache liegt.
Du bist zu nett für Thriller schreiben vielleicht.
Ja, ich weiß nicht. Also ich kriege schon manchmal auch so Zuschriften von Lesern, die sagen, ich bin viel zu gemein zu meinen Hauptfiguren und was ich denen immer alles antue. Aber kann auch sein. Jedenfalls damals war eben die Erkenntnis oder halt so die Spekulation, dass es wahrscheinlich an meiner Sprache liegt, weil ich ein bisschen antiquiert schreibe. Also nicht so modern und cool, wie es damals gerade Trend war für die Thriller, sondern ja, dass halt auch alte Oma dahinter stecken könnte. Also ich weiß ja, dass ich komme aus Vorarlberg, bin drum, was Sprache angeht, sowieso immer sehr herausgefordert. Ich komme ja auch aus Archäologie, habe Archäologie studiert und mein Agent hat gemeint, mach doch aus der Not eine Tugend und nimm deinen historischen Stoff vor.
Sozusagen, damit du nicht das Studium umsonst gemacht hast.
Na, und auch damit dieses leicht Antiquierte in der Sprache das passt ja eben bei so historischen Sachen. Und ich habe mir dann wirklich einfach so einen Abriss über die österreichische Geschichte vorgenommen und habe dann mal so geblättert und habe geschaut, was spricht mir an von der Zeit. Und bin dann eben auf diese Zeit in der Ersten Republik gestoßen, fand es wahnsinnig spannend, weil ich so überhaupt nichts drüber gewusst habe. Bei uns im Geschichtsunterricht war Ende der Habsburger Monarchie und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und dass es dazwischen so eine wahnsinnig spannende, aufregende Zeit gibt, wo Wien eben auch so dunkel ist und so düster, so richtig noir, fand ich super und habe dann beschlossen, dass sie die Zeit nehmen.
Es ist im Grunde ja nicht die einfachste Wahl gewesen. Man könnte ja auch Krimi schreiben und sich das einfacher machen, weil wenn man im Hier und Jetzt schreibt, dann muss man ja nur so Kriminaltechnisches recherchieren. Man befragt ein paar Polizisten, ein paar Staatsanwälte, ein paar Rechtsanwälte. Das wäre eigentlich total easy, aber mit diesem ganzen historischen Überbau ist das natürlich viel, viel mehr Arbeit. Hat dich das nie abgeschreckt?
Ja, eben, ich habe Archäologie studiert, ich mag das ja. Ich bin gerne in der Nationalbibliothek, ich bin gerne in Archiven, mir macht das irrsinnig viel Freude. Von dem her war das eigentlich nicht sehr abschreckend. Und was dazu kommt, man kann, wenn man sich so eine Nische eben findet, irrsinnig gut abheben von anderen Autoren. Man kennt das ja, man geht in der Buchhandlung rein und allein die Krimi-Abteilungen, da sind so viele Neuerscheinungen jedes Jahr. Und teilweise ist es wirklich schwierig, sich da ein bisschen abzuheben. Und mit der Zeit gelingt es natürlich ganz gut.
Und dass du Krimi schreibst, war aber immer klar für dich. Mhm. Man könnte auch einen historischen Roman schreiben, der einfach in dieser Zeit spielt, der Liebesgeschichte, der Gesellschaftsgeschichte, der Familiengeschichte, aber du bist wirklich eine Krimischreiberin.
Ich habe schon als Kind, warum auch immer, 5 Freunde lieber gelesen als alles andere und dann eben so diese ganzen Kinderdetektivsachen. Ich habe dann von der Oma auch, da war ich noch ganz klein, so ein ABC für Mini-Detektive, hat das geheißen, war so ein Buch und da war so ein Kasten dabei, wo man eben so Zaubertinte hat herstellen können und mit einem Bleistift abraspeln, zum Fingerabdrücke nehmen und so Sachen. Also das habe ich als Kind schon gemacht und dann ist es gleich weitergegangen mit Agatha Christie, also ein bisschen mit Cozy Crime und ich habe eigentlich in meinem ganzen Leben, ja, 90% von allem, was ich gelesen, ob es in Krimis und Thriller.
Hey, erzähl uns doch ein bisschen, wie du beim Schreiben vorgehst. Das finde ich immer besonders interessant. Treibst du dich erstmal ein halbes Jahr in Archiven rum und schaust, was du findest und bastelst dann eine Geschichte rundherum?
Also ich bestimme immer die Tage, an denen es spielt. Also zum Beispiel ein gutes Beispiel war Band 3, da wollte ich unbedingt Allerheiligen, aller Seelen dabei haben, weil ich so diese Vorstellung gehabt habe, wie das damals wohl war, wo ja in jeder Familie so viele Tote zu beklagen waren, entweder vom Krieg oder von der spanischen Grippe oder Hunger, Winter und so. Und wo ja alle noch viel gläubiger waren, also wie das ausgeschaut haben muss am Zentralfriedhof in einem Meer aus Schwarz. Ja, und dann war irgendwie klar, diese Tage müssen drinnen sein und dann schaue ich mir alle Zeitungen an, die damals erschienen sind. Gott sei Dank, Nationalbibliothek hat ja alles online im Anno. Und ich lese dann einfach von einer Woche vorher bis eine Woche nachher alles, was ich in die Finger kriege. Und dann entwickeln sich so Themen raus. Man sieht, was war das, was die Leute gerade so beschäftigt hat. Was war politisch gerade los? Was war von der Versorgungslage los? Wovor haben sie sich gefürchtet? Und so weiter und so fort. Und daraus konstruiere ich dann einen Fall.
Okay, das ist nicht der Fall zuerst, dass du denkst, du willst jetzt ein Politkrimi schreiben, wo halt die ersten 2 Toten 2 Nackttänzerinnen sind und dann wird das eine Geschichte, die ihm, so viel kann man verraten, bis ins Parlament führt sozusagen, sondern du lässt dich wirklich von den historischen Quellen leiten.
Dadurch, dass ich so viele Krimis schon gelesen habe in meinem Leben, bin ich zum Beispiel relativ ermüdet schon, wenn ich Sachen kriege, die ich schon 100-mal so gelesen habe. Und ich finde zum Beispiel, dass was Motive angeht, ja, wenn einfach nur irgendwer umbringt aus Eifersucht oder aus verschmähter Liebe, dann ist mir das eigentlich zu wenig.
Nicht im echten Leben hoffentlich, also, sondern im Kriminalfall.
Im Kriminalfall, ja, genau. Und darum finde ich eben auch, dass das Historische super viel hergibt, weil man endlich mal andere Motive hat und anderen Aufbau von Ermittlungsarbeit. Es ist nicht more of the same. Und darum denke ich mal, möchte ich das eben auch total ausspielen, diesen historischen Kontext und suche mal darum eben die Themen und baue den Mord um das Thema herum.
Der Herr Emmerich ist ja ein bisschen ein ungehobelter Zeitgenosse. Gott sei Dank hat er immer super Ermittlungserfolge, weil sonst hätte er den Job wahrscheinlich schon nicht mehr. Er wird in diesen Benimmkurs geschickt. Gab es diesen Benimmkurs damals wirklich oder hast du dir das ausgedacht?
Das habe ich mir ausgedacht.
Gut ausgedacht.
Aber ich dachte, das hat er bitter nötig und ich wollte beide in eine Situation bringen, wo sie sich so unwohl wie möglich fühlen.
Während der Emmerich im Benimmkurs sitzt, den du dir ausgedacht hast, treibt sich der arme Herr Winter in seinen Maßanzügen, die ihm noch übergeblieben sind von seiner guten Zeit, in diversen Nachtclubs herum. Einer hat es mir besonders angetan, das ist das Paradies. Und das ist sehr lustig, weil du hast beschrieben, das ist irgendwo im Wienerwald am Hamo. Ja. Und ich gehe da mindestens einmal in der Woche mit dem Hund spazieren. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, gab es das hier wirklich? Das ist ja mitten im Wald. Was hast du dir denn da überlegt?
Ja, ich wollte halt noch einmal eins draufsetzen. Also diese anderen, das Label, das ist so ein Nachtclub, wie es ihn wirklich gab. Also es gab jetzt nicht diesen spezifischen, aber ich habe mir einfach so Sachen durchgelesen und habe aus verschiedenen Beschreibungen von verschiedenen Nachtclubs habe ich einen gebaut. Und dann war es aber so, dass ich dachte, okay, ich muss noch eins drauflegen. Also der Winter muss noch mehr herausgefordert werden und habe mir dann dieses Paradies ausgedacht und war halt die Überlegung, wo kann denn sowas sein? Und in der Stadt, ja, wäre es halt nicht ganz gegangen, habe dann herumrecherchiert und habe dann eben herausgefunden, dass es damals mitten im Wald so eine alte Siedlung gab. Oder da gab es diese Häuschen und das wurde dann aber verlassen und dachte eigentlich perfekt.
Ich habe mich da oben mal wahnsinnig verlaufen beim Spazierengehen am späten Nachmittag und es ist dann schon ein bisschen dunkel geworden und ich hatte ja Gott sei Dank den Hund mit, darum hatte ich nicht so große Angst, aber ich glaube, ich kann da jetzt nicht mehr spazieren gehen, ohne dass ich an das denke.
Ich kenne es halt auch aus Vorarlberg noch so. Früher, als ich noch jung war, da gab es ja das Konrad Zoom, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, das in so einem alten Umspannwerk. Und da hat man irgendwie auch nur mit dem Auto hin können und hat durch den Wald fahren müssen. Und das war natürlich super, weil da hat man so laut sein können, wie man wollte. Und das war eigentlich der coolste Club in ganz Vorarlberg, lange Zeit. Und darum war für mich so diese Vorstellung, dass es einen Club gibt im Wald, gar nicht so weit hergeholt.
Ja, wo es ja arge Sachen passieren. Genau. Und natürlich auch illegale Sachen, ja. Was diese Zeit mit sich bringt, ist, dass es eine sehr männliche Welt ist, in die du dich da begibst. Es gibt männliche Kommissare, männliche Politiker, männliche Bösewichte, männliche Mörder. Frauen kommen eher am Rande vor als Sekretärinnen, als leichte Mädchen oder bestenfalls als Mordopfer, wenn sie Hauptpersonen sind. Wie geht's dir da damit?
Es war halt die Überlegung, bleibe ich an der Realität oder erfinde ich da was? Und es ist in der Realität eben so, dass Frauen damals noch nicht zum Polizeidienst zugelassen waren. Ich meine, wir sind in den 20ern. Ja, es war einfach eine sehr männerdominierte Welt. Es gibt in den Teilen davor die Hühnerarmee, nennt der Emmerich sie immer. Das sind die ganz vielen Sekretärinnen und Vorzimmerdamen, wo er schon draufkommt, was für eine Macht die eigentlich haben. Sie sind also im Verborgenen, im Schatten, aber sie entscheiden, wer wird durchgelassen, können so hinter den Kulissen, wie es, glaube ich, auch wirklich war. Sie haben nicht aktiv viel machen können, weil man ihnen einfach diese Rechte nicht gegeben hat und haben dann so von hinten so ein bisschen die Strippen ziehen müssen. Also vor allem im dritten Teil geht es ganz viel um Feminismus und um die Problematik der Frauen damals. Auch dieses, dass sie sich ja im Ersten Weltkrieg viele Rechte ja nicht erarbeitet haben, aber automatisch, die Männer waren weg. Sie haben diese Positionen besetzen müssen und dann kamen die Männer zurück und haben ihnen alles wieder weggenommen. Da gab es schon, ich meine, so als ein erstes Aufräumen mal von der Frauenbewegung, da hat sich schon Gott sei Dank viel getan. Und es wird auch, je tiefer es mal reingeht in die 20er Jahre, desto besser wird es, weil sich einfach diese Bewegungen jetzt langsam formieren und an Stärke gewinnen. Und es wird auf jeden Fall weiterhin Thema sein.
Ja, es ist ein wichtiges Thema. Was du ja auch in deinem Buch drinnen hast, ist, es gab ja damals die ersten Frauen im Parlament. Genau. Und ich fand das sehr schön. Es gibt am Schluss einen großen Showdown, wo wir jetzt nicht verraten, aber wo auch eine weibliche Abgeordnete eigentlich die Beherzte ist und irgendwie weiß, wie man
die
da
die
jetzt...
Die Nerven behält.
Genau, wie man da jetzt rauskommt aus dieser Situation.
Genau.
Da ist ein bisschen die Feministin mit dir durchgegangen.
Ja, aber ich glaube, dass eine Frau, die sich in so einer Position hat, hocharbeiten können, dass sie im Parlament sitzt, muss jemand sein, der wahnsinnig resolut ist, der wahnsinnig gute Nerven hat. Also der den Männern teilweise auch wirklich überlegen ist. Ja, sonst wäre sie niemals in diese Position gekommen. Du hast als Frau damals besser sein müssen als die Männer, um auf einer Ebene mit denen wahrgenommen zu werden. Darum fand ich es jetzt gar nicht so abwegig, dass sie am Schluss diejenige ist, die die Nerven behält, die einen kühlen Kopf bewahrt und eine Lösung findet.
Ja, unser armer Herr Emmerich hat ja keine Frau, er hat drei Kinder, die quasi übrig geblieben sind. Wirst du ihm in einem der vielen Fälle, die du noch schreibst, vielleicht irgendwann mal eine Liebschaft zugestehen?
Ja, das wird schwierig, weil die Frau, die den aushält, die muss man sich auch erst schon mal irgendwie ausdenken.
Ja, das schaffst du.
Er ist ja doch nicht der Allereinfachste. Er ist ja auch ein ziemlicher Schovi und ja, Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Aber keine konkreten Pläne, keine Heiratspläne für Herrn Emmerich.
Es gab im dritten Teil so eine junge Journalistin, mit der sich doch so das eine oder andere Wortgefecht auch geliefert hat, weil ich dachte, die beiden würden irgendwie ganz gut zusammenpassen, so eine Art Hassliebe, die sich so richtig schön aneinander abarbeiten können, die zwei. Mal schauen, ob ich die wieder ja, in einem nächsten Teil hervorhole. Aber er braucht ja gestanden eine Frau, so ein kleines Weibchen, es wird bei ihm völlig untergehen.
Also ich wünsche mir eine gestandene Frau für ja. Herrn Emmerich, wenn ich das hier mal festhalten darf. Dann lass uns doch gleich bei dem Thema bleiben. An deinen Büchern ist ja nicht zu erkennen, ob das ein Mann oder eine Frau geschrieben hat. Ja. Du heißt im echten Leben Daniela Lacher. Bei den Büchern um den Emmerich hast du dir einen neuen Namen gegeben, Alex Bär, das könnte alles sein.
Ja.
Auch in den Klappentexten ist nicht zu erkennen, ob es eine Frau oder ein Mann geschrieben hat. Das war, wie ich dich kenne, sicher kein Zufall. Du hast dir nicht gedacht, jetzt ist Daniela Fahrt, jetzt heiße ich Alex, sondern du hast dir was gedacht oder der Verlag hat sich was gedacht. Was war das?
Ich komme ja aus einem Regionalkrimi. Also die Sachen, die ich vorher gemacht habe, beim Fischer Verlag, das war dieses Cozy Crime, klassisch. Und dann kam halt diese Reihe, die sehr düster ist und einfach ganz anders. Und es war die Überlegung, wir wollen ein Pseudonym, damit da keine falsche Erwartungshaltung aufkommt. Ich glaube, das kennt jeder. Man greift noch was mit einer falschen Erwartungshaltung, liest dann und dann findet man es schlecht. Obwohl es gar nicht schlecht ist. Es ist einfach nicht das, was man wollte. Also um dem vorzubeugen, Pseudonym. Und dann ist natürlich klar, wie nennt man sich jetzt? Und ja, natürlich gab es die Diskussion. Ja, wir sind im Krimi. Wer verkauft mehr, Männer, Frauen? Und ich habe dann gesagt, Männername kommt auf gar keinen Fall in Frage. Das möchte ich nicht. Wozu ich mich irgendwie entscheiden könnte, wäre komplett neutral. Und so ist eben Alex Bär entstanden. Wobei es dann nicht nur um das Geschlecht geht, sondern eben auch, was die Nationalität anbelangt. Also Alex Bär könnte auch ein Brite sein zum Beispiel. Also ich wollte einfach so diese komplett weiße Leinwand. Weil ich dachte, es soll ja gar nicht um den Autor gehen, sondern ums Buch und um die Story. Und es ist ja völlig egal, wer das geschrieben hat eigentlich.
Wir wissen beide als Frauen, die im Literaturbetrieb tätig sind, dass es nicht egal ist. Also, dass es immer noch einen großen Unterschied ist für Käufer, für Leser, für Kritiker und Käuferinnen, Leserinnen und Kritikerinnen, ob es ein Mann oder eine Frau geschrieben hat, auch wenn man das nie zugeben würde. Aber ich bin mir relativ sicher, dass da immer noch total genau geschaut wird und dass Bücher, die von Frauen geschrieben sind, anders bewertet werden als Bücher, die von Männern geschrieben sind. Man kann natürlich jetzt ein spieltheoretisches Spiel draus machen, aber man kann nicht sagen, hättest du genau den gleichen Erfolg, wenn du Susi Sorglos heißen würdest auf diesen Büchern. Das weiß man nicht.
Gute Frage. Also ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, eben damals war es so für mich, dass ich gesagt habe, weiße Leinwand. Und eine meiner allerbesten Freundinnen heißt Alexandra. Wir nennen sie Alex. Drum war es für mich persönlich sogar weiblich konnotiert. Interessanterweise ist so, dass trotzdem alle glauben, ich sei ein Mann, was ich ganz interessant finde. Ich kriege ganz viele E-Mails an sehr geehrter Herr Bär, was ich komisch finde, weil woher haben die meine E-Mail-Adresse? Das steht nicht in den Büchern, sondern die muss man sich dann googeln über meine Homepage. Da gibt es ein Foto von mir.
Das sind keine guten Rechercheure, diese E-Mail-Schreiber.
Und also, liebe Zuhörer, ich schaue nicht aus wie ein alter Mann. Traue ich mir jetzt einfach mal behaupten.
Kann ich bestätigen.
und eine Buchhändlerin hat dann mal ganz eben einen interessanten Einwand auch gebracht. Sie hat gesagt, wären deine Bücher rosarot mit Blümchen oder Herzchen drauf, würden alle denken, du bist eine Frau. Aber dadurch, dass sie halt so düster sind und meistens eben auch so eine Männerfigur vorne drauf haben, wird das automatisch als Mann wahrgenommen.
Mhm. Also ich kriege ja in der Buchhandlung eher immer so die Fans mit, die schon total warten, dass der neue Fall endlich kommt und da habe ich das Gefühl, da ist es jetzt egal. Also die wissen genau, dass du eine Frau bist und die fragen dann auch manchmal nach der Lacher. Also die sind da total in, die kennen sich voll aus. Aber es geht halt um diese vielen Neuen und die Bücher sind ja wahnsinnig erfolgreich und das ist beim ersten ja schon richtig toll losgegangen. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass das auch an dieser Namenswahl liegt, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, traurig, wenn es so wäre.
Natürlich ist es traurig, aber es ist, glaube ich, einfach leider so. Aber wir werden jetzt deswegen nicht alle anfangen, mit einem männlichen Pseudonym zu schreiben.
Er fragt sich halt, was man dagegen tun kann.
Ja, ich glaube, man muss es einfach immer offen machen und immer drüber reden und wirklich auch aufzeigen. Also es gibt so viele Fälle, wo man das Gefühl hat, es gibt so ähnliche Bücher, das eine ist von einem Mann geschrieben, das andere von einer Frau und sie werden völlig unterschiedlich rezipiert. Und ich glaube, je mehr man drüber redet und es gibt ja in der Literatur auch eine Bewegung sozusagen, dieses Frauenzählen, wie sich das nennt,
genau,
wo man einfach das offenlegt. Und ich denke mal, das ist halt wie in allen Themen des Feminismus so. Man braucht einen langen Atem und man darf nie aufgeben und irgendwann fällt es dann mehr auf und so weiter.
Ja, hoffentlich.
Das Schwarze Band ist ein spannender Politkrimi, der 1921 spielt. Du hast viel recherchiert in der österreichischen Politik, im Parlament, in allen möglichen Gremien. Was hast du dir so gedacht? Hat sich die Politik seit damals sehr verändert?
Leider überhaupt nicht. Also in gewissen Punkten, wir haben jetzt Frauen Gott sei Dank in der Politik und auch stark vertreten, aber was die Korruption zum Beispiel anbelangt, hat sich überhaupt nichts getan. Es war damals schlimm, das wäre ich heute schlimm. Auch dieses, dass es um eine Wiederwahl geht, mehr als um eine Veränderung zum Beispiel, damals wie heute.
Ich habe sehr lachen müssen, als ich den Satz mitten in deinem Buch gelesen habe. Sie werden sich noch wundern, was alles geht. Habe ich mir gedacht, hoppala, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist 1921 auch schon gesagt worden. Das ist dichterische Freiheit.
Dichterische Freiheit, ja. Das, aber wieso nicht? Ich meine, zeitloser Satz.
Der Satz geht immer.
Ja, und er war damals eine Drohung und ich habe ihn auch heute als eine solche empfunden.
Bevor uns Daniela Lacher eine kurze Stelle aus dem Buch Das Schwarze Band vorliest, hören wir noch ein paar aktuelle Besprechungen aus der Falter-Redaktion.
Mein Name ist Matthias Tussini, ich leite das Falter-Feuilleton und möchte Ihnen zwei Bücher ans Herz legen, die auf Anhieb nichts miteinander zu tun haben. Einerseits ein Roman von Leif Rand, viel besprochen, viel bejubelt, vollkommen zu Recht, Allegro Pastel mit Titel und im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. Der deutsche Schriftsteller Leif Rand beschreibt hier eine Generation um die 30, also an jener Abzweigung, wo die Jugend ausplätschert und das Erwachsenenzeitalter beginnt mit Beruf und Karriere. Und er zeichnet hier das Bild einer Generation, die es nicht zu laut und nicht zu leise, nicht zu melancholisch und auch nicht zu euphorisch haben will, also eine Art von Leben in Zwischentönen und einem Leben in einer totalen Selbstreflexion, wo die Euphorie gedämpft und die Depression schon austherapiert sein soll. Also es ist eine Generation, die mit Internet und Therapie aufgewachsen ist und einer ungewissen Zukunft entgegenlebt. Das zweite Buch stammt von Paul Preciado. Ich hoffe, ich spreche diesen spanischen Namen richtig aus. Er ist ein Gender-Theoretiker, der in der Kolumnensammlung Ein Apartment auf dem Uranus im Surkamp Verlag erschienen eine Reise beschreibt. Die Reise von Beatrice zu Paul. Eine Reise, in der er alle Grenzen überschreitet und sich in einen Sog hineinschreibt. Also wie alle gute Literatur, auch wenn es sich nicht um eine Erzählung handelt, sind diese Kolumnen sprachgewaltig. Missachtet Preciado die Grenze zwischen Wirklichkeit und Traum. Seine Polemiken gegen das, was er heterosexuelles Regime nennt, bekommt mitunter etwas Transartiges und es ist sozusagen das Gegenteil von Allegro Pastel. Es ist tief dunkel, es ist violett, es ist glühend heiß, es ist ein Lavastrom des Begehrens, wenn man so will, aus der Position eines Sprechers, der unter den Grenzen der Gesellschaft leidet.
So, da sind wir wieder. Vielen Dank für die Tipps. Und Daniela wird uns jetzt noch eine kurze Stelle aus ihrem neuesten Buch vorlesen.
In wenigen Minuten ist es vollbracht. Er hielt seine Taschenuhr so, dass Emmerich das Ziffernblatt sehen konnte. Schließen Sie Frieden, sagte er. Mit Gott, mit der Welt und vor allem mit sich selbst. Sie haben sich tapfer geschlagen, weit besser, als ich es Ihnen zugetraut hätte. Sie haben keine Schande über sich und die Ihren gebracht. Emmerich starrte auf das schwarze Band, das um den Arm seines Widersachers gebunden war, und ließ seinen Blick anschließend zu den Zeigern der Uhr wandern. Unbeirrt zogen sie ihre Kreise, maßen die Zeit, die immer weiter voranschritt, dem scheinbar Unausweichlichen entgegen. Ich vielleicht nicht, aber sie. Er spie die Worte förmlich aus, spuckte sie dem anderen vor die Füße. Sie werden als skrupelloser Verbrecher in die Geschichte eingehen. Möglich. Vielleicht werde ich aber auch als Held gesehen werden, als jemand mit Mut, der das Richtige getan hat. Das Richtige? Sie sind kurz davor, unschuldige Menschen zu töten. Manchmal muss man etwas Schlechtes tun, um dadurch etwas Gutes zu erreichen. Gerade Sie müssten das doch wissen. Emmerich setzte an, um etwas zu sagen, schluckte die Worte aber wieder hinunter. Kein Argument der Welt würde sein Gegenüber umstimmen können, dessen Verblendung stärker war als jegliche Vernunft. Er wand sich im Staub und rüttelte an den Schnüren, mit denen seine Hände und Füße gefesselt waren, doch sie bewegten sich keinen Millimeter. Sehen Sie es doch endlich ein. Es gibt nichts mehr, was Sie noch tun könnten. Machen Sie sich bereit, Ihrem Schöpfer entgegenzutreten. Dem Scheißkerl werde ich was erzählen. Emmerich drehte sich auf den Bauch, robbte zur nächsten Wand und versuchte, seine Fesseln an einem hervorstehenden Eisenhaken durchzuwetzen. Sein Peiniger seufzte und schüttelte den Kopf. Ein kluger Mann weiß, wann es sinnvoll ist zu kämpfen. Er weiß auch, wann es an der Zeit ist zu sterben. Machen Sie Ihren Frieden. Einen Dreck werde ich. Emmerich schabte und rieb, bis warmes Blut an seinen Handgelenken herunterrann. Noch einmal blickte er auf die Zeiger der Uhr, die sich völlig gleichgültig nicht um das große Morden scherten, das kurz bevorstand. Gleich würde er sterben. Und mit ihm die Republik.
Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Daniela Lacher, die unter dem Pseudonym Alex Bär eine sehr erfolgreiche historische Krimireihe schreibt. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.